Herr Rifkin, Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Der europäische Traum – Die Vision einer leisen Supermacht«. Bevor wir nun also gleich zu einem möglichen deutschen Traum kommen, lassen Sie uns zuerst über Ihre Sicht des europäischen Traums sprechen. Wie würden Sie diesen europäischen Traum beschreiben, der da am Entstehen ist?
Ich würde zunächst einmal sagen, dass es sich hier um das genaue Gegenteil des amerikanischen Traums handelt. Der amerikanische Traum ist im Wesentlichen das Versprechen, dass du in Amerika mit einer staatlichen Schulbildung und harter Arbeit aus deinem Leben eine Erfolgsgeschichte machen kannst, ganz egal, was deine soziale Herkunft ist. Inzwischen entsteht nun aber auf der anderen Seite des Atlantiks ein europäischer Traum. Er hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet und er stammt aus den Trümmern der Niederlage von 1945. Nach 1000 Jahren des Blutvergießens auf dem europäischen Kontinent, 2 Weltkriegen und dem Holocaust, betrachteten die Menschen damals die Ruinen und sagten sich, so können wir nicht mehr weitermachen. Die Art, wie wir unser politisches, soziales und kulturelles Leben auf diesem Planeten organisieren, funktioniert nicht. Wir müssen unsere Schwerter niederlegen und neue Wege der Zusammenarbeit finden. Bis zu jenem Zeitpunkt waren alle Regierungen der Geschichte stets aus einem Sieg heraus entstanden, aus der Aneignung von Ressourcen, der Ausbeutung von Menschen, der Besetzung neuer Landstriche oder aus Revolutionen. Die Europäische Union ist dagegen das erste politische Experiment der Geschichte, das auf einer Niederlage aufbaut und auf den Geschlagenen, die zusammenkommen, um zu kooperieren. Und damit einhergeht ein Traum. Wenn du einen Europäer fragst, was der amerikanische Traum sei, kann er dir das leicht beantworten. Wenn du die Europäer aber nach dem europäischen Traum fragst, reagieren sie zunächst verdutzt, denn sie haben noch nie darüber nachgedacht, einen Traum zu haben. Nur Amerikaner können träumen. Wenn ich dann aber die Details beschreibe, was für ein Leben die Europäer gerne führen würden und welches Leben sie ihren Kindern in der Zukunft wünschen, wird schnell deutlich, dass es hier eine Reihe gemeinsamer Grundwerte gibt, die sich über alle Länder Europas erstrecken. Und diese Grundwerte würde ich so beschreiben. Erstens, der Glaube an Inklusivität, also dass niemand so verarmen darf, dass er zurückbleibt und dass die Gemeinschaft die Pflicht hat, solidarisch für die Ärmeren zu sorgen. Zweitens, der Glaube an multikulturelle Vielfalt, zumindest in der Theorie, und daran, dass jede Kultur einen wertvollen Beitrag leisten kann. Einigkeit und Vielfalt ist ja das Motto der EU. Drittens, der Glaube an ein gesundes Gleichgewicht von Arbeit und Spiel, also das Verständnis, dass die Menschen nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Viertens, der Auftrag, soziale Rechte zu verteidigen und allgemeine Menschenrechte in der Welt zu verbreiten, das Recht auf Krankenversicherung, auf Altersrente, auf Mutterschaftsurlaub, wenn du Kinder bekommst. Fünftens, die Unterstützung für nachhaltiges Wirtschaften im Interesse der Umwelt, der Erde und der anderen Lebewesen. Und sechstens, der Auftrag, Frieden zu stiften. Wenn ich Europa durchquere, ganz egal wo ich bin, reiche Länder, arme Länder, Osten oder Westen, dann sind das die Prinzipien und Visionen, die die Menschen dort hochhalten. Werden die Europäer irgendeinem dieser Träume gerecht? Natürlich nicht. Nein. Ich könnte Stunden damit verbringen, über all die Scheinheiligkeiten und Mängel zu sprechen, die die Europäer damit haben, diesem Traum auch nur im Entferntesten gerecht zu werden. Aber das ist ja, weshalb es ein Traum ist. Wir Amerikaner haben unseren Traum nie wirklich erfüllt. Träume beschreiben, was du gerne sein würdest. Und allein die Tatsache, dass die Europäer einen Traum haben, der so grundsätzlich anders ist als der unsrige, macht es so interessant. Der europäische Traum ist vielleicht zu ambitioniert, er wird vielleicht keinen Erfolg haben, ich weiß es nicht. Denn dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein kollektiver Teil der Menschheit, etwa 1/2 Milliarde Menschen, den Mut hat, einen globalen Traum zu träumen.
Herr Rifkin, ich habe im Jahr 2000 eine Serie von Interviews mit verschiedenen europäischen Politikern geführt und sie nach ihren europäischen Träumen befragt. Das waren Politiker und Politikerinnen quer durch das politische Spektrum, vom erzkonservativen Otto von Habsburg bis hin zu Italiens linksradikaler ehemaliger EU-Kommissarin Emma Bonino. Und was mich damals überrascht hat, war, dass diese sehr europäisch gesinnten Politiker durch die Bank davon überzeugt waren, dass es für alle Europäer wichtig sei, nicht nur einen europäischen Traum zu haben, sondern auch tief verwurzelt zu sein in ihren jeweiligen nationalen Identitäten und nationalen Visionen, sei das nun ein italienischer oder beispielsweise ein französischer Traum. Würden Sie also der Analyse zustimmen, dass die Existenz eines deutschen Traums die Voraussetzung dafür ist, dass Deutschland auch einen erfolgreichen europäischen Traum träumen kann?
Wissen Sie, es wird ja oft gesagt, Deutschland ist der wirtschaftliche Motor Europas. Deutschland hat aber noch eine sehr viel wichtigere Rolle gespielt. Es war auch der moralische Motor Europas seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich weiß von keinem anderen Land in der Geschichte, das freiwillig seine Macht mit seinen Nachbarn geteilt hat. Wissen Sie, 25% des EU-Haushalts wird von Deutschland bezahlt. Mit Deutschland im Zentrum der EU ist Deutschland auch das Zentrum jener Entwicklung, die nun in dieser neuen Welt sich zum Ausdruck kommt, die von mehr Mitgefühl geprägt ist. Ein paar Beispiele, okay? Deutschland war einer der wesentlichen Befürworter des Klimaschutzabkommens von Kyoto. Und da ist noch etwas, was mich vor ein paar Jahren wirklich überrascht hat. Als das deutsche Grundgesetz erweitert wurde, um auch dem Schutz der Tiere Verfassungsstatus zu geben. Diese Entscheidung war ein unglaublicher Wendepunkt in der Geschichte. Es war das erste Mal, dass eine Regierung ihr Mitgefühl für die Tierwelt zum Ausdruck gebracht hat. Abraham Lincoln, einer unserer größten Präsidenten, und Mahatma Gandhi waren sich in einer Sache einig, und zwar, dass der Entwicklungsstand einer Zivilisation daran abgelesen werden kann, wie diese Zivilisation diejenigen behandelt, die am wehrlosesten sind. Und da kommt Deutschland, der drittmächtigste Staat der Erde, und nimmt sich tatsächlich die Zeit für einen Verfassungszusatz, der die Rechte der Tiere anerkennt. Es nimmt sich die Zeit zu sagen, auch die Tiere sollten anerkannt werden, denn auch sie haben ein Recht zu leben. Und der Grund, weshalb wir das anerkennen, ist, dass wir ein Mitgefühl für jegliches Leben haben. Für mich war dieser Schritt ein menschheitsgeschichtlicher Durchbruch. Ich könnte Ihnen noch viele andere Beispiele geben, was ich aber häufig denke ist, Deutschland wird immer als der wirtschaftliche Motor beschrieben und ich denke, das ist wahr. Noch wichtiger finde ich aber, dass Deutschland auch der moralische Motor war. Es war im Mittelpunkt des europäischen Experiments. Dieser globale Traum stammt tief aus dem Innersten eurer deutschen Erfahrung. Nach dem Zweiten Weltkrieg habt ihr euch gesagt, wisst ihr was, lasst uns ein neues Kapitel aufschlagen. Einen neuen Weg, wie wir das menschliche Leben auf diesem Planeten entwickeln. Da ist etwas sehr Tiefschürfendes, was in der deutschen Erfahrung gerade vonstatten geht. Diese deutsche Seele, die sich da gerade entwickelt, dieses seelenvolle Deutschland. Und alles an diesem Traum ist das Gegenteil der Nazizeit und der Ideologie des Dritten Reiches.
Herr Rifkin, natürlich entwickeln sich gesellschaftliche Träume organisch und im Lauf größerer Zeiträume und Sie können auch ganz gewiss nicht von Traumexperten oder sonstigen Expertengremien von oben herab für ein Volk beschlossen werden. Lassen Sie uns aber trotzdem einmal mit dieser Idee spielen. Angenommen, die Geschichte würde Ihnen, Jeremy Rifkin, die Gelegenheit geben, Deutschlands Traum für die Zukunft zu formulieren. Was wäre dieser Traum? Was wäre Ihr deutscher Traum, Herr Rifkin?
Nun, ich glaube, ich muss das gar nicht formulieren, denn dieser Traum existiert. Ich glaube, wir sehen bereits den Kern eines Traums, der zu einem großen Anteil aus dem Deutschland der Nachkriegszeit stammt und der nun zum Standard für die Welt wird. Genau wie der amerikanische Traum während der letzten 150 Jahre der Standard für die Welt war. Und ich glaube, was aus dem entsetzlichen Leiden der deutschen Erfahrung hervorgekommen ist, ist ein neuer Traum, die erste Bemühung in der Geschichte, so etwas wie ein globales Bewusstsein zu erschaffen. Dieser deutsche Traum wird gerade zu einem europäischen Traum und der europäische wird ein globaler Traum. Dieser Traum ist ein Traum der Inklusivität, Vielfalt, nachhaltigen Entwicklung, des Gleichgewichts von Arbeit und Spiel und des Ziels, Frieden zu stiften. Denken Sie nur an den großen deutschen Goethe. Er sinnierte 1821 in einem Essay darüber, dass Amerika das Glück habe, ein junges Land zu sein, dessen Geschichte unbelastet sei von harter Streit und all den vielen gescheiterten Kriegszügen, die Europa seit so langer Zeit belasteten. Und Goethe formulierte darin sein berühmtes Zitat, »Amerika, du hast es besser.« Heute können wir das umdrehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland einen Neuanfang gemacht. Es hat die Chance für eine Wiedergeburt. Aber hier ist das Problem. Viele meiner deutschen Freunde neigen dazu, sehr pessimistisch zu sein. Da ist dieses Gefühl der Niedergeschlagenheit, des Pessimismus, dieser Zynismus und diese Verzweiflung, die sich breitmacht. Das gilt vor allem für die Weltkriegsgeneration. Und du kannst dir denken, nach zwei Weltkriegen und dem Holocaust würdest du dich auch zynisch, depressiv und pessimistisch fühlen. Was ich aber meine ist, dass es in der deutschen Psyche dieses tief verwurzelte Gefühl des Pessimismus gibt. Und das ist ziemlich interessant, denn Deutschland hat mit seiner Kultur auch so viel Helligkeit in die Welt gebracht. Was aber nicht funktioniert ist, einen starken Traum zu haben, der auf Mitgefühl und einem globalen Bewusstsein beruht, wenn du gleichzeitig ein Berufspessimist bist. Zeig mir eine zynische Person, einen Euroskeptiker oder einen Pessimisten und ich zeige dir jemanden, der nicht träumen kann. Ein Traum erfordert Hoffnung und Optimismus und Risikobereitschaft. Du kannst keinen Traum haben, wenn du glaubst, jemand anderes sei für dein Leben zuständig. Was die jüngere Generation der Deutschen deshalb tun muss, ist jetzt dieses Gefühl von Niedergeschlagenheit und Zynismus hinter sich zu lassen. Denn du kannst keinen Traum haben, wenn du nicht hoffnungsvoll bist. Bedeutet Hoffnung deshalb Arroganz? Nein. In dem Maß aber, wie die junge Generation in Deutschland einen gesunden Optimismus hegt und bereit ist, Risiken einzugehen und Opfer zu bringen für diesen neuen Traum, wird der Traum Erfolg haben. In dem Maß, wie sie dazu nicht bereit sind, wird der Traum scheitern. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die junge Generation der Deutschen dieser Herausforderung gewachsen sein wird. Vermutlich handelt es sich hier aber um den beeindruckendsten Versuch in der Geschichte, eine bedeutungsvolle Vision für die Zukunft zu erschaffen. Eine Vision, die anerkennt, dass wir alle auf ein und demselben Planeten leben. Ich glaube, viele Leute rund um die Welt beginnen gerade erst, ihre Aufmerksamkeit auf Europa zu richten. Und wenn du Europa betrachtest, wird deutlich, Deutschland ist das wirtschaftliche Herz und der moralische Kompass Europas. Wenn uns die junge Generation der Deutschen jetzt aber im Stich lässt und dieser Traum scheitert, worauf kann die Welt dann noch hoffen? Wenn wir sagen, dass die globale Bewusstseinsbildung scheitert, stecken wir in Schwierigkeiten, denn die Welt ist trotzdem eng miteinander verknüpft und ohne ein globales Bewusstsein wird die Welt zersplittern und wir werden eine Zukunft haben, die Grund zur Verzweiflung gibt, vorausgesetzt, unsere Zivilisation hat dann überhaupt noch eine Zukunft. Es lastet jetzt also eine riesengroße Verantwortung auf Deutschland und was ich den jungen Deutschen von heute sagen will, lasst uns nicht hängen, fasst euch ein Herz, ihr habt einen Traum. Nehmt die Verantwortung an und bleibt dabei bescheiden. Macht weiter und bekommt jetzt keine kalten Füße.
Es scheint ja so, wie wenn neue gesellschaftliche Träume entweder in Zeiten schwerer Krisen entstehen oder mit dem Beginn eines wirtschaftlichen Booms. Der letzte große weltweite Boomzyklus, die Software- und Internetrevolution, erlaubte ja beispielsweise Ländern wie Indien, Israel und Taiwan die Geburt neuer Träume, nicht jedoch die Geburt eines neuen deutschen Zukunftstraums. Eine Ihrer anderen Expertisen, Herr Rifkin, ist in diesem Zusammenhang ja die Energieindustrie und dort vor allem die entstehende Brennstoffzellentechnologie und diese gesamte neue Wasserstoffbranche. Wie könnte Deutschland seine derzeitige Führungsstellung in vielen Umwelttechnologien in so etwas wie einen neuen deutschen Umwelttraum verwandeln?
Die großen wirtschaftlichen Weichenstellungen treten immer dann ein, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Erstens, wenn die Menschen die Energieerzeugung neu organisieren. Zweitens, wenn die Menschen neue Mittel und Wege erfinden, um die Kommunikation dieser neuen Energieverwaltung zu ermöglichen. Was in den nächsten Jahren sichtbar werden wird, ist, dass die dezentralisierte Kommunikationsrevolution, die in den 90er Jahren stattfand, auch der neue Kommunikationsmechanismus für eine geschichtlich völlig neuartige Energiewirtschaft werden wird, die auf erneuerbaren Energien und Wasserstoff basiert. Wir werden uns das gesamte Energieversorgungsnetz Deutschlands und das Versorgungsnetz der Welt vornehmen, die derzeit ja alle noch zentralistisch sind, und wir werden dieselbe Software, dieselbe Hardware und Architektur verwenden, die wir im Silicon Valley für die Kommunikationsrevolution erschaffen haben, um alle Energienetze neu zu konfigurieren. Das Ziel ist ein Versorgungsnetz, das intelligent ist und das sich dezentral ausbreitet. Wenn ich dann zum Beispiel in meiner Brennstoffzelle Wasserstoffenergie erzeuge und einen Überschuss habe, kann ich diesen Überschuss ins Netz einspeisen und mit anderen teilen. Dieser neue Kommunikationsmechanismus für die Verteilung von Wasserstoffenergie, das ist die dritte industrielle Revolution. Es ist ein neuer Weg, unseren Planeten zu organisieren. Und was daran so interessant ist, ist das Konzept »Alle Macht dem Volk«. Es ist im Grunde ein horizontales Machtgefüge und es passt zu dem neuen Traum, dem Traum der Inklusivität, der kulturellen Vielfalt, dem Traum von nachhaltiger Entwicklung, Menschenrechten und Frieden.
Welche Chancen hat Deutschland, das Zentrum dieser entstehenden Wasserstoffwirtschaft zu werden?
Ich denke, Deutschland ist in der idealen Position, der Anführer dieser dritten industriellen Revolution zu werden, und zwar wegen seiner Kompetenz in der Chemiebranche, dem Ingenieurswesen und im Automobilbau. Deutschland führt auch bei den erneuerbaren Energien und bei der Windenergie. Es hat hohe Werte beim Umstieg auf erneuerbare Energien und es hat bereits den technologischen, wirtschaftlichen und kommerziellen Rahmen geschaffen, um Anführer dieser dritten industriellen Revolution zu werden. Bisher hat aber noch kein Land einen umfassenden Plan erstellt. Es geht ja nicht nur um Autos, stationäre Brennstoffzellen oder das Versorgungsnetz. Es geht darum, die dritte industrielle Revolution loszutreten. Deutschland könnte eine Partnerschaft auf die Beine stellen, von Regierung, Industrie und der Gesellschaft, um eine Langzeitstrategie zu entwickeln. um die erste wasserstoffgetriebene Volkswirtschaft Europas zu werden und um all die Ressourcen, die Deutschland hat, verfügbar zu machen, zuerst für Europa und dann für die Welt. Das wäre ein großer kommerzieller Erfolg, ein Boom für Deutschland. Es würde in kurzer Zeit eine enorme Anzahl neuer Arbeitsplätze schaffen und es würde Deutschland als dem Motor Europas erlauben, eine neuartige Energiewirtschaft zu entwickeln, die kompatibel ist mit dem europäischen Traum. Alle Macht dem Volk.
Herr Rifkin, danke, dass Sie mit uns geträumt haben.
My pleasure.